Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Phoenix Persönlich. Mein heutiger Gast sagt als Spitzenpolitiker Sätze wie diese. Wenn man heute Spitzenpolitik betreibt, muss man sich fast komplett aufgeben, oder? Das ist brutal. Spitzenpolitiker müssen heute jeden Tag einfach nur überleben. Herzlich willkommen, Michael Roth.
Schönen guten Tag, Herr Kohl.
Sie haben die Konsequenz gezogen und steigen aus der Politik. Am Ende dieser Legislatur ist für Sie Schluss. Was ist denn so brutal an Politik?
Erstmal bin ich unendlich dankbar, dass ich das dann 27 Jahre machen durfte. Mitglied des Bundestags, immer direkt gewählt. Das ist eine großartige Aufgabe. Ich würde es vermutlich wieder so machen. Aber Politik findet heute in einer Zeit statt, die stark von Aggression, von Wut, auch von Hass geprägt ist, wo es weniger darum geht, Recht zu bekommen, sondern Recht zu haben.
Und das hat sich verändert?
Das hat sich stark verändert. Jede Gesellschaft, vor allem in der Demokratie, braucht einen gemeinsamen Grundkonsens. Und dieser gemeinsame Grundkonsens mit Selbstverständlichkeiten, die eine Gesellschaft, die sehr divers ist, zusammenhalten, die gibt es immer weniger.
Und gleichzeitig hat man das Gefühl, dass viele Politiker sich gepanzert haben. Also dieses nach außen scheinbar Unverletzliche.
Ja, das gehört dazu. Man braucht schon auch Stabilität. Aber ich habe es immer abgelehnt, mir ein dickes Fell zuzulegen. Und deswegen ist es auch Zeit, dass ich jetzt gehe.
Mein persönlicher Eindruck war immer in der Politik, gibt es eine Besonderheit, die anders ist als in anderen Bereichen des Lebens oder in anderen Bereichen des Berufslebens. Dass persönliche Beziehungen geknüpft sind auch an inhaltliche Fragen. Und wenn sich die inhaltlichen Fragen verändern, dann schlägt das durch auf die persönliche Beziehung. Dass man beispielsweise jetzt im Ukraine-Krieg, wenn sich inhaltliche Positionen auseinanderentwickeln oder massiv auseinanderentwickeln, dass dann plötzlich auch die persönlichen Beziehungen, Loyalitäten sich verändern. Ist das so?
Das ist sicherlich so, denn Politik lebt im Wesentlichen vom Teamspiel, vom Miteinander. Es sitzt ja niemand von uns einsam und allein in einer Klause, in einem Studierzimmer und wurschtelt vor sich hin, sondern man braucht das Miteinander und oftmals in einer Demokratie natürlich auch das Gegeneinander. Aber ja, vor allem in einer Partei wird es sehr schnell persönlich, weil man ja von, in meinem Falle, von einem CDU-Politiker oder von einer grünen Politikerin erstmal keine inhaltliche Übereinstimmung erwartet. Da ist man entspannter. Aber wenn man auf einmal merkt, dass es in der eigenen Partei, also in der eigenen Familie, zu massiven inhaltlichen Unterschieden kommt, dann ist das immer auch oder sehr oft mit einer persönlichen Enttäuschung verbunden.
Verletzungen oder auch Verrat?
Verrat ist ein großes, dramatisches Wort, was ich selten nutze. Aber ja, nicht ohne Grund gibt es den an die Politik gerichteten Vorwurf, dass es eher Freundschaften auf Zeit gibt und dass man immer wieder, das kann ich auch für mich sagen, in einer schwierigen Rolle sich befindet. Redet und handelt man jetzt in erster Linie als Freund? Oder redet und handelt man als Kollege, vielleicht sogar als Mitbewerber? Das kriegt man nicht immer unter einen Hut. Und dann drohen auch Freundschaften zu zerbrechen.
Von denen haben Sie das erlebt?
Ja.
Persönlich?
Ja.
Jetzt ohne Namen zu nennen,
ja. Aber schildern Sie. Erst in jüngster Zeit. Wenn man einem Menschen, dem man sich freundschaftlich verbunden weiß, einen Rat gibt, der ihm nicht schmeckt, und wenn man eine Entscheidung, die jemand anderes getroffen hat, für falsch hält, dann führt das gelegentlich auch zu einer Entfremdung. Und nicht immer bringt man die Kraft und die innere Freiheit auf, darüber hinwegzugehen.
Inwieweit war denn Ihre frühe und ja sehr deutliche Unterstützung für Waffenlieferungen an die Ukraine ein wesentlicher Teil der Entfremdung zwischen Ihnen und der SPD?
Das war ja nicht alleine eine Entfremdung zwischen mir und der Partei. Ich bin ja auch jemand gewesen, der sagte, Frieden schaffen ohne Waffen. Ich bin ein 1989er, der Grenzfall, der Zusammenbruch der Mauer, der Zusammenbruch der kommunistischen Diktatur. Ich bin unmittelbar an der Grenze zur ehemaligen DDR groß geworden, aber eben im westlichen Teil unseres Landes. Ich habe das damals als große Befreiung, Emanzipation und als eine wichtige Wegmarke auf dem Weg hin zu einem friedlichen Europa gesehen. Und wenn man dann auf einmal spürt, dass die alten Thesen, dass die alten Sätze nicht mehr stimmen, weil man die Rechnung ohne die Diktatoren in dieser Welt gemacht hat, die wieder zum Mittel der Gewalt und des Krieges greifen, dann fasst einen das an. Den einen mehr, die anderen weniger. Ich habe sehr schnell umzuschalten versucht, weil ich als
Sie waren ja sehr schnell dann im April schon nach Kriegsausbruch in der Ukraine.
Aber ich habe es vor allem als ich habe mich vor allem als Linken gesehen. Ich weiß, das ist heute ein bisschen schwierig mit dieser Gesäßphilosophie oder mit der Einteilung in links und rechts und Mitte. Aber für mich war immer ein Satz entscheidend. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Und da sind Menschen angegriffen worden. Und denen muss man beistehen und denen muss man zur Hilfe eilen, auch mit Waffen. Und als ich dann in der Ukraine war, und das war für mich sicherlich der schwerste Moment, ich dann in Lviv in einem Krankenhaus war, wo 20-Jährige, 19-Jährige, 21-Jährige lagen, die ihre beiden Beine verloren hatten oder nur noch über einen Arm verfügten, ist mir der Schrecken des Krieges auch buchstäblich nochmal in die Glieder gefahren. Und ja, ich habe dann auch mit großer Empathie und mit Mitgefühl auch argumentiert. Und das ist mir von einigen als Schwäche ausgelegt worden.
Die andere SPD-Sicht ist ja unter anderem die Ihres Fraktionsvorsitzenden, Rolf Mützenich, der ja an einem bestimmten Punkt dann auch sogar für ein Einfrieren des Kriegs sich ausgesprochen hat. Wie ist der mit Ihnen umgegangen in einer solchen Situation, wo die Positionen so weit auseinander liegen?
Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass diese Zeitenwende natürlich für jeden schmerzhaft ist und auch für ihn ist. Und er ist damit sicherlich in seiner Art professionell umgegangen. Das, was mich gestört hat, das habe ich mit ihm im persönlichen Gespräch zu klären versucht. Und ich habe den Eindruck, dass wir beide uns da auch verstanden haben.
Aber Sie haben, das war jetzt sehr ausweichend, Sie haben mal davon gesprochen auch, dass es wie ein Kühlschrank war, wenn sie in die Fraktion gekommen ist.
Das hat ja nicht alleine etwas mit unserem Fraktionsvorsitzenden zu tun, sondern diese Frage von Krieg und Frieden und wie helfen wir der Ukraine und wie bekämpfen wir den russischen Imperialismus, hat natürlich zu ganz vielen Verstörungen geführt. Und alle meine Kolleginnen und Kollegen, inklusive meiner Person, wir sind ja auch in unseren Wahlkreisen nicht immer nur gelobt worden für unsere Entscheidungen. Es gab viel Kritik, es gab auch Zustimmung, ich habe beides erlebt. Und das machte sich dann eben auch in der Fraktionssitzung bemerkbar, dass man auf einmal spürte, diese Leichtigkeit und diese selbstverständliche Freundlichkeit im Umgang miteinander, die ist einer gewissen Härte und auch einer gewissen Distanz gewichen.
Aber müsste da ein Fraktionsvorsitzender sich nicht vor beide Seiten stellen, also die es dann gibt?
Also ich habe immer dafür geworben, dass in einer Volkspartei wie der SPD sowohl Platz sein sollte für meine Haltung, die ja gar nicht weit von der Haltung auch des Bundeskanzlers entfernt ist. Wahrscheinlich ist das, was inzwischen Mehrheitsmeinung und Mainstream in Deutschland ist, wofür ich anfänglich gescholten wurde, inzwischen etwas, was nahe auch oder auch dem entspricht, wofür der Bundeskanzler ja bisweilen Kritik erzielt. Also meine Haltung war, für mich muss Platz sein und selbstverständlich auch für Menschen, die pazifistisch orientiert sind oder für einen Fraktionsvorsitzenden, der in erster Linie auch immer wieder darüber nachdenkt und dafür wirbt, Verhandlungen und Gespräche und den Dialog nicht zu kurz kommen zu lassen.
Sie haben dann im vergangenen Dezember auf dem SPD-Parteitag die Quittung bekommen für Ihre Position. Sie haben für den Bundesvorstand kandidiert und wurden nicht gewählt in den Bundesvorstand, sind durchgefallen. Und nicht nur das, es gab aus einigen Ecken sogar Jubel. Wir können uns das mal kurz anhören.
Michael Roth, 266 Stimmen nicht gewählt.
Also Jubel bei Ihrer Abwahl, und das ist die Partei, für die Sie ja seit Ihrer Jugend brennen. Sie haben eben gesagt, Sie wollten eigentlich kein dickes Fell. Galt das auch für den Tag?
Das war eine schwierige Zeit. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich habe auch selber mit mir gerungen, ob ich noch einmal antrete, weil ich auch gespürt habe, dass das nicht gut ausgehen könnte, habe mich aber dann noch mal überreden lassen. Ich will aber gar keine Verantwortung in andere Richtung schieben, sondern das habe ich selbst entschieden. Und ich bin dann auch noch mal angetreten. Das ist Demokratie. Natürlich waren das sehr traurige Umstände. Im Nachhinein habe ich auch sehr viel Zuspruch bekommen, aber der Moment selber, der war nicht schön, weil natürlich mir klar war, dass hier etwas endet. Und jeder in der Politik, auch in anderen Berufen, wünscht sich natürlich nicht, dass von einigen geklatscht wird, wenn man eine Niederlage erleidet. Das ist ja immer auch eine persönliche Niederlage, und sowas schmerzt natürlich immer auch ein bisschen. Aber für mich war das in dieser Situation, Herr Kohl, eher eine Befreiung. Mir war jetzt klar, da geht etwas zu Ende. Und ich möchte das ohne Groll und ohne Nachkarten zu Ende gehen lassen.
Wenn Sie die Brutalität in der Politik jetzt beschreiben, welche Folge hat das für die Auswahl unserer Spitzenpolitiker? Wie sind die heute? Wie müssen die sein?
Das erleben wir ja seit annäherungsweise 20 Jahren. Sowohl Angela Merkel als auch Olaf Scholz sind Politiker, die über eine weitestgehende Stressresistenz, über eine hohe, höchste Belastbarkeit verfügen, die offenkundig auch nur begrenzt an sich selbst zweifeln oder gar verzweifeln und die auch den Mut und die Härte mitbringen, auch Dinge einfach mal auszusitzen oder auch mit Niederlagen, die ja beide auch erlebt haben, souverän umzugehen.
Und dabei aber wenig Kante zeigen. Manche sagen ja auch wenig Charisma.
Ja, das ist offenkundig auch der Wunsch vieler Menschen in Deutschland, dass man sich mit solchen Politikerinnen und Politikern wohlfühlt. Ich weiß zum Beispiel
nicht. Im Moment hat man nicht das Gefühl, dass das der Wunsch vieler ist.
Ich weiß zum Beispiel nicht, ob so jemand wie Macron, der nun ganz anders auftritt, jemand wäre, der in Deutschland mehrheitsfähig wäre. Ja, aber es gibt natürlich jetzt insgesamt einen Verdruss an der Demokratie, einen Verdruss an Politikerinnen und Politikern, mich eingeschlossen, einen Verdruss auch am Parlamentarismus. Das sitzt sehr tief, und das ist natürlich etwas, was auch mich sehr belastet.
Dieser Olaf Scholz ist ja auch geprägt durch eine verwirrende Ambivalenz in seiner Position zur Ukraine. Einerseits sind wir die zweitgrößten Unterstützer im militärischen Sinne der Ukraine. Andererseits ist es weitestgehend geprägt durch Zaudern und Zögern, immer erst sehr spät. Können Sie uns das erklären, diese Ambivalenz?
Ich werde ja oft zu Olaf Scholz gefragt und will deshalb an den Anfang meiner Antwort, Herr Kohl, stellen, dass es aus der Zeit, als wir beide uns um den Parteivorsitz beworben haben und wir beide verloren haben, es meinerseits zumindest einen großen Respekt ihm gegenüber gibt, weil er mit großer Demut und Gelassenheit und mit einer stoischen Ruhe auch diese wirklich sehr schmerzhaften und unangenehmen Momente überstanden hat.
Er ging ja auch davon aus, dass er Kanzler wird.
Ja.
Das hat er ja auch gesagt.
Aber daraus ist eine Wertschätzung also meinerseits entstanden, die immer noch hält. Und diesen Respekt, den möchte ich auch nicht aufgeben. Zwei vielleicht Versuche einer Antwort. Erstens, für Olaf Scholz war immer wichtig, nicht als Panzerkanzler in die Geschichte einzugehen. Er weiß, als jemand, der niemals im Verdacht steht, ein Putinist oder ein Russlandversteher zu sein. Er weiß aber, dass diese Gesellschaft Probleme hat mit dem Slogan, den ich ja immer wieder zum Besten gebe, Frieden schaffen mit Waffen, mit Abschreckung, mit Wehrhaftigkeit auch einem imperialistischen System zu begegnen. Und er hat versucht, auch diese Menschen, die sehr zögerlich, die sehr abwehrend sind, mitzunehmen. Zweiter Versuch einer Antwort ist, dass Olaf Scholz zu einem sehr frühen Zeitpunkt entschieden hat, sich in erster Linie an den Vereinigten Staaten von Amerika, am Weißen Haus zu orientieren, nicht an dem, was beispielsweise Macron macht. Man könnte
auch sagen, sich hinter dem Präsidenten zu verstecken.
Ja, das war, also am Anfang war das auch richtig und gut, vor allem deshalb, weil wir alle wissen, ohne das großartige und entschlossene Engagement der USA hätte die Ukraine vermutlich diesen Krieg schon längst verloren. Aber die Ukraine kann sich nicht mehr, genauso wenig wie Europa, auf die USA verlassen. Wir wissen nicht, wie die Wahlen ausgehen. Auch Biden ist etwas müde geworden. Insofern müssen wir in Europa mehr Verantwortung übernehmen. Und diese Phase, die wird von keinem so richtig mit Leben gefüllt oder mit Führung gefüllt, dass jemand sagt, so Leute, jetzt schlägt unsere Stunde. Und Europa ist immer in Krisenzeiten stärker geworden, hat auch aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. Und manchmal habe ich den Eindruck, uns droht dieses Momentum verloren zu gehen. Also aus den Fehlern lernen.
Olaf Scholz hat ja selber schon sehr früh auch in Hamburg gesagt, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie auch. Das heißt, diese Ansage erfüllt er nicht.
Also ich habe diesen Satz nie so richtig mit ihm zusammenbringen können, weil er sicherlich nicht ganz so unrecht gesagt hat, Führung sieht heute natürlich anders aus als zu Herbert Wehners Zeiten, als so jemand wie ich vermutlich vom Fraktionsvorsitzenden gnadenlos zusammengeschissen worden wäre, um es mal sehr ordinär zu formulieren. Die Zeiten sind einfach vorbei und in der Dreierkoalition ist es schwierig zu bewerkstelligen. Aber ja, es sind da auch Erwartungen geweckt worden, gerade in einer Zeit, wo Menschen vor der Komplexität und der Komplizität der Welt auch manchmal zu kapitulieren drohen. Da gibt es Menschen, die sagen, da muss doch jetzt mal einer für Ordnung sorgen und uns Sicherheit geben.
Und insbesondere in diesem Feld der Verteidigung. Ich darf mal Hans-Peter Bartels zitieren, den langjährigen Sicherheitsexperten der SPD. Er sagt, verantwortliche SPD-Militärpolitik ist eine Führungsaufgabe.
Der Bundeskanzler hat Geschichte geschrieben mit seiner Zeitenwenderede. Ich werde das nie vergessen, als ich da im Bundestag saß und dachte mir, was ist das jetzt? Weil ich natürlich auch um mich herum blickte und feststellte, da gingen viele Augen auf und das hatte keiner erwartet. Und das war für einen Sozialdemokraten sehr weitreichend, sehr mutig, sehr entschlossen. Und ich dachte mir, Olaf Scholz, danke, danke, danke. So, aber daraus folgt ja nun auch etwas. Und das muss mit Führung begleitet werden, weil.
Und das fehlt.
Das
in ausreichendem Maße.
Die Partei, und damit. Ich finde es irgendwie schwierig, das immer nur beim Bundeskanzler abzuladen. Ich meine, da ist die Partei.
Fehlt es bei der Partei.
Das ist eine Aufgabe der Fraktion, es ist eine Aufgabe der Partei, es ist eine Aufgabe der Bundesregierung, es ist eine Aufgabe auch derjenigen, die in den Ländern Verantwortung tragen, die ja sonst auch bei jedem Thema mitmischen und Geld haben wollen.
Damit sagen Sie aber, es fehlt bei all denen, die Sie jetzt aufgezählt haben, in ausreichendem Maße.
Ich finde, wir hätten uns da stärker abstimmen müssen, um wie in einem guten Chor mit unterschiedlichen Tonlagen und mit unterschiedlichen Instrumenten, aber das gleiche Lied zu spielen und die gleiche Melodie zu spielen. Das hat nicht so richtig funktioniert.
Mit Blick auf die Stimmung oder auf das dissonante Lied im Moment auch rund um die SPD, ist der Olaf Scholz der nächste Kanzlerkandidat, auch wenn die Ampel frühzeitig auseinandergeht?
Daran habe ich keinen Zweifel.
Was würde es denn für die SPD bedeuten, wenn Trump gewählt würde und wir deutlich mehr für Rüstung und Sicherheit ausgeben müssen? Also wir kommen ja jetzt mit diesem Investitionssondertopf auf 2% in diesem Jahr, aber das hieße ja möglicherweise 3 oder 4% vom Bruttoinlandsprodukt.
Ja,
zerreißt das die Partei?
Das wird für die SPD wie für unsere Gesellschaft insgesamt nicht leicht. Also wir haben ja nur wenige Stellschrauben. Die fetten Jahre sind vorbei. Ich habe ja noch das Privileg genossen, wirklich auch Jahre in der Bundespolitik zu erleben, wo wir ein Sonderprogramm nach dem anderen aufgelegt haben, weil einfach das Geld da war. Das war aber eine Sondersituation. Jetzt ist das Geld nicht da und dann haben wir nur wenige Möglichkeiten. Entweder wir nehmen mehr Schulden auf, da steht aber die Schuldenbremse dagegen und vor allem die FDP. Wir können Steuern erhöhen, das will auch keiner so richtig, weil es auch nicht so ganz in die Zeit passt. Und viertens, wir kürzen Leistungen. Und da sind wir natürlich bei einem Bundeshaushalt, der im Wesentlichen ein Sozialhaushalt und weniger ein Investitionshaushalt ist, bei Fragen, die der SPD, aber nicht nur der SPD, sondern auch den Gewerkschaften und vielen anderen in der Gesellschaft vor erhebliche oder zu erheblichen Schmerzen führen würden. Insofern ist das alles andere als einfach. Und ich wünsche mir darüber einen politischen Konsens, weil ich mir nicht vorstellen kann, und damit meine ich auch die CDU, CSU und da meine ich auch die Länder, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir das, was in der Verteidigungspolitik und in der Sicherheitspolitik an zusätzlichen Milliarden nötig ist, gegen massive Widerstände aus der Gesellschaft heraus werden durchsetzen können. Und davon sind wir derzeit noch weit entfernt. Irgendwie wollen wir das alle, aber wir wollen nichts ändern. Nichts Grundlegendes ändern. Und diese Durchwurstelei, die wird irgendwann scheitern, früher oder später.
Und wir sind auch wieder nicht auf einen möglichen US-Präsidenten Trump vorbereitet.
Nein, und ich will es auch gar nicht bei Trump alleine abladen. Spätestens seit Barack Obamas Präsidentschaft wissen wir, dass die USA sich von Europa zwar nicht abwenden wollen, aber sich stärker auch dem indopazifischen Raum, der neuen Supermacht China zuwenden wollen. Und das ist ja auch mit erheblichen Mitteln verbunden und mit viel Zeit und Kraft und Energie. Und ich erwarte von Deutschland und ich erwarte von der EU mehr Verantwortung für Frieden und Sicherheit in ganz Europa zu übernehmen. Und das heißt, wir werden die Führung übernehmen müssen in Osteuropa und in Südosteuropa. Und das ist noch kein Konsens, weder in Deutschland noch in der EU.
Eine der Folgen wäre ja beispielsweise, dass wir unsere Rüstungsindustrie völlig umstellen. Das haben wir ja auch nicht in ausreichendem Maße gemacht, wie Putin das macht.
Das ist etwas, was ich bis heute nicht verstanden habe, dass es offensichtlich nicht nur eine Bürokratie in der Bundeshauptstadt gibt oder auch bei mir zu Hause und alles länger dauert, sondern dass offensichtlich auch eine Wehrindustrie nicht in Monaten, sondern in Jahren und teilweise in Jahrzehnten denken und handeln muss. Das ist ein großes, schmerzhaftes Versagen, nicht nur Deutschland, sondern der EU. Wir haben der Ukraine bis März dieses Jahres 1 Million Schuss Artilleriemunition zugesagt und wir haben gerade mal die Hälfte erreicht. Also mir geht es gar nicht um die deutsche Wehrindustrie, sondern mir geht es um die europäische Wehrindustrie. Und dann haben wir uns noch gestritten mit den Franzosen, ob wir das, was nötig ist und was die Ukraine dringend braucht, wenigstens auf dem Weltmarkt kaufen können. Das hat uns alles viel Zeit gekostet und das erleben wir ja, was es heißt, wenn wir der Ukraine nicht die Unterstützung zuteilwerden lassen, die sie dringend braucht.
Und absehbar bleibt uns ja Putins Herrschaft über Jahre erhalten oder Jahrzehnte, eine Konfrontation mit Russland.
Ja, das ist so. Und deswegen ist das, ist ja diese Zeitenwende, um jetzt mal wirklich so eine Phrase zu benutzen, die wahrscheinlich jeder von uns nutzt, das ist halt ein Marathonlauf oder vielleicht sogar ein Triathlon. So, also wo man wirklich an die Grenzen gehen muss. Aber ich kann mir derzeit eine Lage, wo wir wieder zu kooperativen Verhältnissen zu Russland zurückkehren, überhaupt nicht vorstellen. Und es wird auch nicht so laufen, dass bei einem frühzeitigen Ableben von Herrn Putin es sofort zu wunderbaren Verhältnissen kommt. Nein, wir werden uns darauf einzustellen haben, dass der russische Imperialismus nicht nur putinscher Imperialismus ist, sondern dass er Teil der DNA dieses großen Reiches ist, das um seine Rolle und um seine Bedeutung in der Welt ringt. Und da ist das Mittel der Gewalt und der Krieg eben wieder zu uns zurückgekehrt. Und das werden wir nur mit einem hohen Maß an Abschreckung und an Wehrhaftigkeit begegnen können. Und ich habe auch nicht verstanden, warum wir uns teilweise damit so schwer tun. Denn ich will, dass eine liberale Demokratie, eine offene Gesellschaft geschützt wird. Das schulden wir unseren Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist nicht irgendwie konservativ oder vorgestrig. Das ist in diesen Zeiten leider modern.
Stecken wir den Kopf noch in den Sand oder ist das ein Festhalten in der Hoffnung, dass der alte Status quo dann doch irgendwie zurückkommt?
Ja, es ist für viele schmerzhaft oder auch befremdlich, weil es in ihrem Leben nie eine Rolle gespielt hat. Wir haben über alles Mögliche in Deutschland geredet und gestritten. Zur Not haben wir das Scheckbuch gezückt und haben versucht, internationale Probleme finanziell zu lösen. Aber die Zeiten sind jetzt vorbei. Und ich habe ja nun das Privileg, und das bringt mich manchmal auch in eine unangenehme Situation in meiner Partei und in der Politik und auch im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, dass ich ja auch sehr oft mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Europa unterwegs bin. Und deren Erwartungshaltung ist immer klar. Wir erwarten, ihr könnt von uns etwas erwarten, aber wir erwarten mehr von euch. Ihr seid das größte Land in Europa. Ihr habt so wie kein anderes vom vereinten Europa profitiert. Ihr seid der Partner, auf den es im Wesentlichen ankommt. Und das gilt für alle Konflikte und das gilt für alle Bewährungsproben. Und da können wir uns hinter niemanden verstecken. Und ich weiß, dass es in Deutschland, und das ist ja irgendwie auch sympathisch, diese Sehnsucht gibt nach dem Takatuka-Land oder nach Saltkrokan. Wir wollen irgendwie so ein bisschen sein wie die Schweiz oder wie Schweden, starker Sozialstaat. Es geht uns gut. Wir leben in Frieden und in Sicherheit und in Freiheit. Aber mit den Problemen dieser Welt, da werden wir nicht so richtig konfrontiert. Und meine Antwort ist immer, sogar ein Land wie Schweden, 300 Jahre militärisch bündnisfrei, hat sich der NATO angeschlossen. Nicht, weil die die NATO so toll finden, sondern weil sie am Ende anerkennen mussten, wir sind zu klein und zu schwach, um uns selber vor diesem Imperialismus zu schützen.
Unser Nachbar, Präsident Macron, hat ja sogar für eigene Truppen in der Ukraine plädiert. Aber ich würde Sie gerne mal zu Frankreich befragen. Sie waren ja sehr lange Beauftragter für die deutsch-französischen Beziehungen. Macron hat jetzt überraschend für alle Neuwahlen ausgerufen. Wie sehen Sie das?
Ich bin ja immer angetan von Politikern, die Mut zeigen. Und die auch bereit sind, ein Risiko einzugehen.
Das klingt nach einem Aber.
Das Aber ist sehr groß. Ich befürchte, dass das ein Husarenritt werden könnte. Kurzum, vermutlich ist diese Wahl viel wichtiger als die Europawahl vor wenigen Wochen. Und ich habe noch nicht die Fantasie, um mir vorzustellen, dass im einem der wichtigsten Länder Europas, unserem engsten Partner, eine Regierung an die Macht kommt, die von Nationalisten und von Populisten besetzt wird. Wie diese Kohabitation, also diese Zusammenarbeit zwischen einem liberalen Präsidenten, einem proeuropäischen Präsidenten und einer europakritischen und xenophoben, ausländerfeindlichen und in Teilen rassistischen Bewegung, wie das funktionieren soll, dafür fehlt mir die Fantasie. Und das war ja immer das große Angstszenario. Deswegen habe ich ihm gesagt, auch wenn ich häufiger genervt bin über Frankreich. Aber wir müssen immer daran denken, was würde es bedeuten, wenn wir einen Pro-Europäer im Élysée nicht unterstützten? Und wenn der Preis dafür ist, dass wir nationalistische Kräfte in diesem Land, in der Regierung haben. Und es geht ja nicht nur um die Regierung, die hat ja nicht so die große Rolle und auch das französische Parlament ist nicht so entscheidend. Aber das könnte natürlich die Ouvertüre sein zu einem Sieg des Front National bei der Präsidentschaftswahl. Und dafür bewahren uns hoffentlich die Wählerinnen und Wähler Frankreichs.
Die Umfragen sehen im Moment nicht danach aus.
Ja, es
spricht für den Rassemblement.
Es ist einfach nur schrecklich, ja.
Michael Roth, Politik als Beruf, damit ist dann bald Schluss. Sie sind 53, erst 53. Was könnte, was sollte nach der Politik kommen?
Politik.
In anderer Form?
Ich bin ein politischer Mensch, aber ich werde für kein einziges politisches Amt mehr kandidieren. Ich werde kein Amt anstreben. Aber ich bin aus kleinen Verhältnissen herausgewachsen. Jemand, der es immer als seine Pflicht angesehen hat, den öffentlichen Angelegenheiten, ganz pathetisch formuliert, zu dienen. Und ich werde mich auch weiterhin für diese Welt und für Europa interessieren. Ich möchte gerne
Imker. Schon konkretere Pläne?
Ich möchte gerne Imker werden, ich möchte gerne einen Hund haben, ich möchte auch gerne mich um das Brothandwerk kümmern, aber das wird mich nicht ausfüllen. Ich denke mir mal, so wie es aussieht, werde ich erst einmal ein Buch schreiben, um meine Gedanken zu ordnen und dann sehen wir weiter. Aber ja, ich will arbeiten und ich muss auch noch mit 53 arbeiten, denn meines Wissens haben wir das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre erhöht.
Vielen Dank. Der Name der Sendung war Programm. Vielen Dank für das persönliche und offene Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war Phoenix persönlich mit Michael Roth. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.